Seien Sie herzlich willkommen zur Bibelstunde heute. Ein besonderer Gruß gilt den Gästen aus der Bibelstunde Schlierbach, die als ganze Gruppe gekommen sind. Sitzen Sie zusammen? Oh ja, herzlich willkommen. Sie treffen sich Woche um Woche und heute zu diesem besonderen Anlass. Schwester Renate wird jetzt den Gruß gleich gemeinsam mit Ihnen fortsetzen, mit einem Chorus und Kanon, Lied 127. Die meisten von Ihnen werden nach wenigen Augenblicken kein Liederbuch mehr brauchen, weil das so kurz ist und so bekannt. Aber das singen wir miteinander als Gruß zum Anfang.
Ja? Da es so bekannt ist, können wir das bestimmt auch im Kanon singen. Und wir singen es jetzt einmal durch. Man fängt immer mit der Melodie an und dann die Wiederholung oben. Und dann gleich, nachdem wir miteinander es einmal durch haben, fängt die untere Gruppe hier an mit dem Anfang. Und wenn die die Melodie fertig haben, im ersten Teil fangen die oberen alle an mit der Melodie.
Dankeschön. Im vorletzten Schuljahr war es ein Höhepunkt im Bibelschuljahr. Zu unserer Schwesternschaft gehört ja auch ein theologisches Seminar, Bibelschule. Da gab es im Fach Kirchen- und Missionsgeschichte eine besondere Einheit zum Thema Hinduismus. Pfarrer Dr. Heiko Grimmer hat damals unterrichtet und es war, wir hätten gewünscht, es können noch ganz, ganz viele zuhören. Es war wirklich ein Höhepunkt. Dabei haben wir gemerkt, er kennt sich super gut in Indien aus. Das ist eine ganz spezielle Geschichte. Davon werden Sie manches noch gehört haben oder auch hören. Und es, am Ende dieser Einheit haben wir gemerkt, er schreibt gerade an einem Buch über Sacharja. Und es ist mir unvergesslich, wie er sagte, das habe ich mit meinem Herzblut geschrieben. Und jetzt freuen wir uns, dass Pfarrer Dr. Heiko Grimmer gekommen ist und wir in einer großen Gruppe seine Bibelarbeit von seinem Sacharja-Studium profitieren dürfen. Es ist mal bei einer Israel-Reise passiert, oder ich glaube nicht nur bei einer, dass der israelische Guide ganz aufmerksam den Bibelarbeiten von Pfarrer Heiko Grimmer zugehört hat und dann der Gruppe gratuliert: Ihr habt, glaube ich, den besten Rabbi. Und wir freuen uns, dass er heute gekommen ist und wir wollen noch mit einem Gebetslied weitermachen und dann nach dem Lied gehört die ganze Zeit dem Propheten der Auslegung des Propheten Sacharja. Das Lied ist 431, Brich mir das Lebensbrot. Ein Lied gut geeignet vor dem Bibelstudium. 431.
Wir wollen beten. Jesus, wir hätten jetzt viel anderes zu tun bei diesem schön gewordenen Wetter. Spazieren gehen, erholen, Besuche machen, ausruhen. Uns drängt's zu dir. Uns drängt's unter dein Wort. Darum sind wir zusammen. Wir brauchen das, dass du uns anredest und dass dein Wort an uns weiterschafft. So wie es draußen in der Natur jetzt wächst und grünt und blüht, dass das auch in unserem geistlichen Leben geschieht. Wir richten uns ganz aus auf dich jetzt. Rede du. Wir wollen hören. Amen. Der Prophet Sacharja, das zentrale Wort, eigentlich das Überschriftswort, Kapitel 4, Vers 6, wo Gott selber spricht, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Einer der ersten Sätze eines Kindes, kleiner Satz, kann ich selber groß. Das ist unsere menschliche Natur, kann ich selber, bin ich selber groß, da brauche ich niemand dazu. Das ist unsere Normalart, ich. An Israel lernen wir das, wie diese natürliche Art, wie unsere natürliche Durchsetzungsart, wie sie scheitert. So wie Israel immer und immer wieder gescheitert ist und mit seiner Kraft nicht durchkam. Schon damals nicht, durch die Zeiten nicht und bis heute nicht. Wir reden deshalb erstens von der eigenen Kraft, zweitens von der Geisteskraft und drittens vom Christus-Sieg. Die eigene Kraft. Das ist zu Israel zunächst gesagt. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen. In dieser Situation nach der babylonischen Gefangenschaft, die Rückkehr ins Land Israel, ins zerstörte Land, nichts ist mehr da, kein Tempel mehr. Und jetzt beginnen sie den Wiederaufbau. Alle Kräfte bündelnd, auch und gerade den Tempel, aber bedrängt von allen Seiten. Im Widerstand der Leute ringsumher, der Kleinkönigreiche und Stämme, die absolut nicht wollen, dass sich Israel wieder ansiedelt. Eine Hand am Bau und eine Hand an der Abwehrwaffe, alle Kraft einsetzend, bis heute. Das ist die Situation dieses Volkes, Israel. Eine Hand am Bau, eine Hand am Werk und die andere Hand an der Waffe. Jeder israelische Bürger hat 3 Jahre lang Wehrdienst zu leisten, auch die Frauen. Und wird jedes Jahr eingezogen für mehrere Wochen zu Auffrischungsübungen. Israel, das Land, der Staat mit dem vergleichsweise höchsten Militärhaushalt. Das bedrohte Volk. Kein Volk, kein Staat auf dieser Welt steht so unter Druck wie Israel. Die arabischen Nationen zusammengeschlossen in der Arabischen Liga, mehr als 50 Staaten, haben erst vor wenigen Wochen das bekräftigt, als ihr Ziel, dieser Staat, dieses Volk soll ausgelöscht werden. Und die Herrscher dort im Iran, die erklären das zu ihrem Programm. Erst dann ist ihre Politik erfüllt, wenn es kein Israel mehr gibt. Das umkämpfte, das verfolgte, das bedrohte Volk. In dieser Situation, Israel baut zunächst auf seine Kraft her. Das hebräische Wort heißt eigentlich ganz wörtlich eingerammtes. Kraft, ganz wörtlich festgestampftes. Ganz aktuell, der Sacharja ist ja der Gotteszeuge, dem er den Blick geöffnet hat für die Geschichte Israels bis zur Wiederkunft Jesu. Er ist der Einzige im Alten Testament, der diesen Blick hat, die gesamte Entfaltung und Entwicklung Israels. Das ist sein Thema. Kein anderer hat das so. Und was damals geschehen ist, 530 vor Christus, heute erleben wir, wie das sich immer wieder verwirklicht. Das Eingerammte. Vom Norden bis tief in den Süden schützt sich Israel vor seinen aggressiven Nachbarn durch einen Zaun, an manchen Stellen auch als Mauer. Eingerammtes. Es ist nicht recht, wir wollen ganz nüchtern dieses einmal anschauen. Es ist nicht recht, wenn man es vergleicht, zum Beispiel mit der Berliner Mauer. Die Berliner Mauer, überhaupt die Mauer um die DDR, wurde gebaut, um ein ganzes Volk einzusperren. Dieser Zaun und diese Mauer, die soll Israel schützen, und das hat es getan. Seitdem dieser Zaun steht, haben die Selbstmordattentate aufgehört. Ist eine relative Sicherheit eingekehrt. Ich bin erst am Donnerstagabend von einer Israel-Reise zurückgekommen, und das, was mir dieses Mal aufgefallen ist, erstaunlich wenig Soldaten. Und der oberste Sicherheitsschützer des Landes, der hat in einem vertraulichen Gespräch, so hat uns Johannes Gerloff berichtet, das auch ausgedrückt. Die innere Sicherheitslage in Israel ist zurzeit so gut wie nie. Das Eingerammte, das hilft, das schützt ein ganzes Stück weit, ist vernünftig. Das Festgestampfte, die Panzerarmeen. Israel hat eine der besten Armeen auf dieser Welt, und das ist eine Schutzmauer gegen eventuelle Angriffe. Es wird nie darüber gesprochen, seit Anfang nicht, aber es ist wohl allen klar, dass dieser Staat die Atombombe hat. Und das ist eine Versicherung, dass sie sich schützen können, dass bis jetzt kein Staat gewagt hat, so direkt anzugreifen mit vernichtenden Waffen, weil sie wissen, sie schlagen sofort zurück. Dass wir uns genau informieren, wenn gesagt wird, wir haben das gehört in den Palästinensergebieten. Ja, wir sind durch einen elektrischen Zaun eingeschlossen. Brüder und Schwestern, das stimmt nicht. Es ist ein elektronischer Zaun. Das ist ein großer Unterschied. Ein elektrischer Zaun ist, wenn ich hinlange, kriege ich einen Schlag. Und elektronischer Zaun ist, da sind in regelmäßigen Abständen Kameras und Sensoren, die sofort registrieren, jetzt will jemand durchbrechen. Es ist vernünftig, was Israel tut. Aber es gibt ihnen keine letzte Sicherheit und keinen Frieden. Das ist ja das Ziel, im Frieden, im Shalom leben. Es soll nicht durch Heer oder Kraft. Israels Zukunft und Shalom und Heil liegt nicht in noch verbesserten Waffen, nicht in noch mehr Abschottung, sondern Israels Heil und Zukunft liegt in Jesus. Deshalb unser eigentliches Thema als christliche Gemeinde ist gar nicht Israel, sondern ist Gottes durchhaltende Treue. Das ist unser Thema. Wisst ihr, der Satan, ich sage es einmal so, der Satan ist ein fieser Typ, ein ganz fieser. der weiß genau, er kann nicht gegen Gott selber antreten. Da hat er keinerlei Möglichkeit. Und deshalb tritt er gegen Gottes geliebten Sohn. So wird ja Israel genannt, der ersterwählte Sohn. Deshalb tritt er gegen die an. Das ist seine Taktik. Es geht also gar nicht um die Auslöschung Israels im Letzten, sondern es geht um den Kampf gegen Gott selber. Und er ist sehr weit gekommen. Wie hat mich das bewegt jetzt wieder, als ich das so bewusst wahrgenommen habe, dreimal am Tag ertönt über Jerusalem von allen Moscheen dieser Ruf: Es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Prophet. Und das in der Stadt des großen Königs Jesus. Das glatte, genaue Gegenbekenntnis, das gellt einem in den Ohren. Israels Zukunft, sie können es nicht selber sichern. Eigene Kraft gelangt an ihr Ende. Es gibt nur relativ kurze Wegstrecken, wo das hilft. Wir sind wie Israel. Es soll nicht durch Heer, durch Eingerammtes, durch Mauern und Zäune geschehen, dass Friede wird. Wir kennen das Eingerammte in unserem Leben, unsere Mauern, die wir aufrichten, wie wir uns verteidigen. Das Schweigen, das in vielen Ehen ausgebrochen ist. Die Mauer des Schweigens, wo ich mich vom anderen, zu dem ich doch eigentlich gehöre, wo ich mich abgrenze und ihn ausschließe und mich selber sichere, weil ich mich nicht verändern und entwickeln will. Weil ich dem Unfrieden so begegne, anstatt auf meinen Ehegatten zuzugehen. Eingerammtes, die Selbstgerechtigkeit, der Stolz, die Verharmlosung, die Wegerklärung meiner Sünden. Eingerammtes. Da bekommt dieses Wort aus Psalm 18 eine ganz andere Bedeutung noch einmal. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Wo ich Jesus als Herr und Heiland in meinem Leben habe, wo sein Geist in mir ist, da wird mir das immer deutlicher. Diese Mauern, die ich errichte, um mich selber zu schützen, um mich selber zu behaupten, mit der ich andere ausschließe, ist tiefster Schaden. So wird kein Friede, so wird keine Gemeinschaft, so wächst keine Liebe untereinander. Es soll nicht durch Heer, auch nicht durch Kraft, durch Festgetretenes. Das bezeichnet die direkte Gewalt, die beginnt ja schon in Gedanken, wie uns der Herr Jesus klar macht in der Bergpredigt. Da gehe ich gegen den anderen vor. Die Worte, die tief verletzen, bis hin zur körperlichen Gewalt. Es gibt in jeder Stadt hier bei uns in der Bundesrepublik Deutschland sogenannte Frauenhäuser. Übrigens auch schon 3 Männerhäuser. Dort können die hinflüchten, die in körperlicher Gewalt leben und das erleiden müssen. Das Festgetretene, das Niederwalzende, den anderen niederwalzen, klein machen, kaputt machen, mit meinen Worten. Was richtet das zum Beispiel in einem jungen Menschen an, wenn man ihm so im Jest, in der Enttäuschung, im Zorn sagt, du bist nichts, du taugst nicht, aus dir wird nichts. Ich sichere mich. Wir kennen das. Mauern und Gewalt. Eigene Kraft. Es wird nicht geschehen. Im Hebräischen steht ganz schlicht das Wörtlein nein. Es wird nein. Und da steht zum ersten Mal 1. Mose 2, Vers 17, von allen Bäumen im Garten dürft ihr essen, aber von diesem Baum nein. Da setzt Gott ein Nein. Unter Gottes Nein, wer dagegen verstößt, da vergeht Leben. Da kommt Leben in den Abgrund. Eigene Kraft. Israel erlebt das. Was haben sie alles für Programme, für politische Manöver gemacht? Auch das tut einem im Herzen weh, wenn man da hineinfährt aus dem Negev, Jericho, die erste Stadt, die Gott dem Volk kampflos geschenkt hat. Und sie haben es zurückgegeben. Unter dem Programm Land für Frieden. Hebron, die Stadt der Erzväter, eines Jakob, eines Abraham. Sie haben es zurückgegeben, in der Hoffnung, der Friede wird sich ausbreiten. Bethlehem, die Davidsstadt. Was haben sie alles getan? Die Osloer Verträge. Was hat Israel alles versucht? Mehr oder weniger politisch klug. Die Räumung des Gazastreifens, des Sinai, die Rückgabe. All das immer in dem Versuch, so bekommen wir ein Stück Frieden. Nein, nein. Eigene Kraft steht unter dem Nein Gottes. Dass wir uns das auch ganz persönlich immer wieder sagen lassen, wo wir aus eigener Kraft wollen. Unsere Mauern, unsere Gewalt, das scheitert. Es steht unter dem Nein Gottes. Jetzt zweitens die Geisteskraft. Israel baut Jerusalem und den Tempel wieder auf. Eigene Kraft reicht ein Stück weit. Allerdings berichtet uns der Esra, als dann der Tempel wieder steht und eingeweiht wird, da weinen all die Älteren, die den Tempel unter Salomo noch gekannt haben. Ein kümmerliches Tempelchen, aber immerhin. So weit reicht eigene Kraft. 500 Jahre steht dieser Tempel, immer wieder erweitert und schließlich in herrlicher Pracht durch Herodes fertig gemacht. Und dann, Jahr 70 nach Christus, nein, kein Stein bleibt auf dem anderen. Wenn man da zur sogenannten Klagemauer geht, der Westmauer, das ist ja nicht die Mauer des Tempels, sondern das ist die Umfassungsmauer des Tempelbezirks. So wie es in unseren Dörfern ja in der Regel ist, da steht die Kirche und um die Kirche ist ein großer Platz, da war früher der Friedhof und dann ist eine Kirchmauer. An dieser Stelle, da beten die Juden heute, das ist ihre heiligste Stelle, am Gardemeierle. So sieht das aus. So scheitert eigene Kraft. Nicht mehr im Tempel. Am äußersten Umfassungsmauerrest. Was sie gebaut haben, dieser Tempel, Jesus sagt ja, er wird niedergerissen werden. Das Nein zur eigenen Kraft. Was wir bauen in unserem Leben aus eigener Kraft, das vergeht. Das vergeht. Da bleibt im Grund nichts. Wir haben früher gesagt, wenn man so Apfel geschenkt bekommen hat, schönen Apfel, und dann hineingebissen hat und dann hat man gemerkt, der ist ja wurmig. Da sitzt der Jakob drin. Da sitzt der Wurm drin. Wisst ihr, das sind wir alle. Sind wir alle. Jeder von uns, so wie wir da sitzen, da sitzt der Jakob drin, der Wurm. Nicht umsonst Jakob, der Betrüger, der sich betrügt. Wir haben nichts eigentlich in unserer eigenen Hand. Gar nichts. Jesus sagt es ganz nüchtern, ist einer unter euch, in der modernen Übersetzung heißt, der seinem Leben eine Sekunde dazu tun kann. Auch wenn er noch so viel mit Steckele läuft und alles. Wir haben es nicht in der Hand. Da sitze ich beim Arzt neben mir, Gemeindeglied, ich kenne ihn gut, herrlich braun, gebrannt, voll in Kraft. Ich sage, was tut sie hier? Und dann sagt er, ja, ich habe mich aus dem Urlaub, musste ich zurückfliegen, ich hatte so Beschwerden. Und jetzt kam die Diagnose Darmkrebs. Nichts gemerkt vorher. Gesund gelebt. Wir haben es nicht in der Hand. Die Frau, die morgens aufsteht, voll Tatendrang und dann der Knoten in der Brust. Tiefste Erschütterung. Was wird werden? Ganz plötzlich ändert sich alles. Ich habe absolut nichts selber in der Hand. Bei uns sitzt der Wurm drin. Der Wurm des Todes. Was wir bauen, was wir wollen, das vergeht. So wie Israel das bis heute immer wieder erleben muss. Wo ich Jesus vertraue, da wächst Bleibendes. Da wächst Bleibendes. Da wird Ewiges. Nur dort, nirgendwo anders. Paulus sagt ja so, der äußere Mensch wird abgebaut. Aber der innere von Tag zu Tag erneuert. Das ist die Geisteskraft. Wo der Geist Gottes in unserem Leben Einzug hält, wo wir Jesus vertrauen, da beginnt ein Wachstum, da beginnt Entfaltung. Deshalb, so nennt der Apostel, die Frucht des Geistes ist. Jetzt wächst etwas. Im Alten Testament heißt es ja immer wieder von den Erzvätern, und er starb alt und lebenssatt. Das heißt nicht, jetzt hat er genug, also jetzt langs. Sondern eigentlich heißt es ganz wörtlich, lebensgereift, ausgereift. Ausgereift. Ein Leben, das zur Frucht, zur Reife kommt. Das, was Gott gerade in der Natur tut, in seiner unübertrefflichen Güte. Es wächst, es knuspt, es blüht und es bringt Frucht. Das will er in deinem und meinem Leben auch tun. Nicht, dass das die bestimmende Richtung ist. Der äußere Mensch wird abgebaut, es wird alles weniger. Wir haben die Alten gesagt, es kommt immer etwas dazu und geht nichts weg. So ist es, so erleben wir es. Im geistlichen Menschen, es kommt immer etwas dazu und entfaltet sich immer mehr. Gott will, dass unser Leben zum Knospen, zur Blüte, zur Reife, zur Frucht kommt. Das ist die Geisteskraft. Statt Heer oder Kraft eingerammtes und festgestampftes, die Agape. Agape, die Frucht des Geistes ist Agape, Liebe, übersetzen wir. Da ist unsere Sprache arm. Ganz wörtlich sich hergeben, sich hingeben. Dem anderen alles gönnen, helfen, das ist die Agape. Das ist die Jesusart, die Jesusbewegung. Dass wir das auch deutlich aussprechen, das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Das ist wieder unsere Natur. Unsere Natur sagt, selber groß. Das kann ich, das bringe ich hin. Deshalb sagt Jesus, ihr müsstet von Neuem geboren werden. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, eine Neugeburt, die in mir geschieht, weil der Geist Gottes jetzt in meinem Leben Raum greift und mich gestaltet und mich von dem, dass ich mich sichere, öffnet, dass ich mich anderen hergeben kann. Jesus verdeutlicht das ganz klar. Und man merkt, wie provokativ das für uns klingt. Wenn dir jemand den Mantel nehmen will, dann gib ihm auch noch den Kittel. Ja, wie soll man so leben? Wenn dir jemand eine runterhaut auf die eine Seite der Wange, dann biet ihm auch die andere da. Ja, wie soll ich da durchkommen? Das ist wieder unsere Art. Aber das ist die Jesusart. Dazu befähigt uns sein Geist. Liebet eure Feinde. Segnet die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Das geht ganz konsequent gegen unsere Natur. Aber nur so geschieht Wachstum. So wachsen wir hinein. So wird unser Leben fruchtbar. Und Früchte, die sind ja nicht für einen selber bestimmt, sondern Früchte sind für andere. Das ist diese Agape. Man kann es am besten an diesem völlig falschen Satz deutlich machen, der ganz arg richtig ist. Habe ich manchmal in der Traupredigt verwendet. Willst du glücklich werden, dann heirate nie. Willst du glücklich machen, dann heirate so bald wie möglich. Das ist die Agape. Ich suche nicht das Meine, ich suche das Deine. Es geht bis hinein in diese ganz konkreten Hilfen, zum Beispiel in unserer Indienarbeit. Wir haben immer gefragt, in den ersten Jahren, wenn wir die Menschen in ihrer unbeschreiblichen, schon äußeren Not gesehen haben, was brauchst du? Was brauchst du? Das war richtig, es war die Jesusbewegung. Und dann konnten wir ihrem Mangel helfen. Was brauchst du? Aber diese Jesusbewegung geht noch weiter. Wir fragen heute nicht mehr zuerst, was brauchst du, sondern wir fragen, was kannst du? Damit ein Mensch nicht abhängig wird, sondern dass er selber hineinwachsen kann in die Verantwortung für sein Leben. Die Geisteskraft, die Agape, die mich verändert. Die mein Denken verändert. Wie viele Streitigkeiten, wie viel Unfriede, wie viel Zorn in unseren Beziehungen, auch in unseren christlichen Ehen, wo wir in diese Agape-Bewegung hineinkommen. Du, ich möchte für dich sein, ich möchte dir helfen. Wie kann ich dazu helfen, dass es dir gut geht? Das ist die Agape-Bewegung. 99% aller Ehepaare, die in Schwierigkeiten sind, in großen Schwierigkeiten, ich sage es mal ganz pauschal, die brauchen keinen Eheberater, sondern die brauchen die Bewegung der Agape. Dass sie sich ganz neu Jesus öffnen. Jesus, der sagt, du musst nicht auf deinem Recht beharren, du kannst verzichten. Die meisten Ehestreitigkeiten werden so erledigt, indem einer schweigen kann, auch wenn er im Recht ist. Leute, das ist ungeheuer schwer. Weil richtiger Ehestreit gibt es nur dort, wo jeder der Überzeugung ist, ich habe Recht. Sonst würde ich ja nie streiten. Auf mein Recht verzichten, die Agape-Bewegung. Wenn dich niemand nötigt, eine Meile, geh zwei. Die Jesusart. Durch seinen Geist wird das geschehen. Das erlebt die Gemeinde Jesu seit Pfingsten, seit sein Geist ausgegossen ist. Und das wird Israel erleben. Zacharia 12. Wenn Israel in höchster Not am Ende seiner eigenen Wege endgültig ist, der Antichrist hat das Land, die Stadt erobert, nur noch kurze Beratung, wie löschen wir es jetzt vollends aus? Und dann wird Jesus wiederkommen und seine Füße werden stehen auf dem Ölberg. Und dann wird er seinen Geist ausgießen. Und ganz Israel wird rufen, bekehre du mich, so will ich mich bekehren. Die erste Wirkung der Geistausgießung, sie werden klagen, weinen, weil sie nämlich jetzt erkennen, wie heißt es in dem Vers, im Lied 8, dass ich dich so spät geliebet. Was hätte sich Israel alle Eigen und Umwege, ich sag's mal menschlich, ersparen können. Aber das ist die erste und bleibende Wirkung des Geistes Gottes. Er deckt uns unseren Eigenwillen, unsere Eigenart, biblisch gesprochen unser Sündersein auf. Es ist die Traurigkeit der Buße, die Traurigkeit zum Neuanfang. Wisst ihr, wenn heute so viel geredet wird über die Geistesfülle und das festgemacht wird an den ganz besonderen Gaben wie Zungenrede und Heilung und was es alles gibt, Gott sei Lob und Dank bis heute, aber die Geistesfülle hat ihre Wurzel in der Sündenerkenntnis. Das ist Geistesfülle. Das ist das bleibende Werk des Geistes Gottes an dir und mir. Wo der Geist Gottes ausgegossen ist, jetzt beginnt Israels Shalom, Israel Heilszeit. Und sie werden die Jesusart lernen und leben. Das sagt der Jesus. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir. Joch ist hier keine drückende Last, sondern es steht hier das Doppeljoch. Welch eine ungeheure Aussage. Jesus spannt sich mit dir zusammen. Er spannt sich mit dir zusammen. Damit kannst du in seine Richtung mitgehen. Lernet von mir, denn ich bin sanftmütig. Eigentlich wörtlich erfreuend, den anderen annehmen, ihm Freude machen, sanftmütig, den anderen da annehmen, auch und gerade, wo er mir Mühe macht. Wo er mir Mühe macht. Wie oft denken wir, wenn der oder die im Hauskreis nicht dabei wäre, wäre viel schöner. Wäre viel schöner. Das ist nicht sanftmütig. Das ist eingerammt, das sich will eine Mauer errichten. Nein, gerade der oder die, da gebührt ihm eine besondere Sanftmut. Nicht, dass ich ihn in Affenliebe streichle. Da gehört auch ein gerüttelt klares Maß an Ermahnung dazu. Aber dass ich ihn annehme, dass ich ihn willkommen heiße, so wie Jesus, das war noch nicht alles. Keiner von ihnen heilige Männer, die da mit ihm gezogen sind. Das Großmaul Petrus, wenn es drauf ankam, war nichts mehr da. Der Judas, der heimlich sein Schäfchen ins Trockene brachte. Der Thomas, der bei der kleinsten Schwierigkeit in tiefste Depressionen verfiel. Die Zebedäus-Söhne, die nur ihr Fortkommen im Auge hatten, das waren schon Typen. Und Jesus hat Sanftmut geübt. 3 Jahre lang hat er das ausgehalten. Er hat aber auch mal gesagt, wie lange soll ich das aushalten? Und hat sie zurechtgewiesen. Aber er hat niemand fortgeschickt. Bis zum letzten Augenblick ringt er um den Judas. Bis zum letzten Augenblick. Er lässt ihn nicht los. Judas ging aus eigenem Willen aus der Abendmahlsrunde dann weg. Er ging hinaus in die Nacht. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Den anderen, so fasst der Apostel Paulus, höher achten als mich selbst. Wisst ihr, das uns immer wieder die Demut Schwierigkeiten bereitet. Das merkt man zum Beispiel an dem, gerade auch im Gemeindebereich, dass ich denke, das kennt ich besser. Oder sogar denke, ohne mich läuft nichts. Den anderen höher achten als mich selber. Ihm Raum geben. Jesus, da heißt es ja immer, wenn seine großen Taten geschehen sind und viele Menschen haben das geschehen, sie priesen und lobten und jubelten Jesus zu. Nein, nein. Sie priesen und lobten Gott. Jesus war immer demütig, durchsichtig auf den Vater hin. Er gibt ihm alle Ehre. Zu dieser Demut gehört für uns, dass wir auch Fehler zugeben können, Versagen eingestehen. Demut. Und eine besondere Form der Demut, die weithin verloren gegangen ist, ich kann zuhören. Ich kann zuhören. Das ist die Geisteskraft. Und so kommt es zum Christussieg. Schlichte Frage, kann Israel unter dem eigentlich als Volk und Staat überleben? Können wir so überleben? Das ist keine politische Handlungsanweisung. Die Agape gilt im Umgang mit der Gemeinde und in der Begegnung mit anderen. Aber für seinen Staat haben die Regierenden nach Römer 13 eine Verantwortung. Es braucht in dieser Welt immer wieder eingerammtes, feststampfendes. Die Obrigkeit führt das Schwert, um die Bösen zu strafen und die Guten zu belohnen, zu schützen. Das gehört mit dazu, zu dieser gefallenen Welt. Dass das aber auch in gerechter Weise geschieht. In gerechter Weise. Wir stehen zu diesem Volk Israel, gerade auch heute. Das ist unser christliches, politisches Bekenntnis, das Existenz- und Lebensrecht Israels. Gott sei Lob und Dank, dass die Regierungen der Bundesrepublik und auch jetzt im wiedervereinigten Deutschland das nie vergessen haben, sondern immer ausgedrückt haben. Und ein Gutteil dessen, wie es in unserem Land wirtschaftlich, finanziell, politisch geht, ist dem zu verdanken. Wünschet, wie heißt es im Psalm 122, wünschet Jerusalem Glück, wohl mög es denen gehen. Das Wohl und Weh der Völker hängt immer mehr von ihrer Haltung zu Israel ab. Aber wir haben auch die Aufgabe, dieses Volk darauf hinzuweisen, dass es Gottes Volk ist und dass Gerechtigkeit geschieht, so wie das die Politik Israels heute an manchen Stellen mit den Palästinensern verfährt. Das ist nicht gerecht. Nicht pauschal gesagt, aber es gibt viele Einzelfälle. Wisst ihr, wenn man das erlebt, mit einem ganz konkreten Beispiel, wir fahren nach Bethlehem, man muss diese Grenzanlage überwinden, wir haben gute Begegnungen und fahren abends zurück. Jetzt kommt man wieder an diese Sperranlage. Die Palästinenser, die winken den Bus durch und dann kommt die israelische Seite. Niemand rührt sich. Wir sind die Einzigen da im Bus. Die Sonne brennt. Niemand rührt sich. Die stehen da vorne und sprechen miteinander. Schließlich werden wir herangewunken. Und dann kommt so eine, zugegeben, sie war hübsch, schätze so auf 20, 22, Kaugummi kauend, die Maschinenpistole umgehängt und dann geht sie durch den Bus und schaut uns so an. Schwäbisch würde ich sagen, rotzfrech. So geschieht es. Und dann geht sie raus und wir dürfen dann endlich fahren. Macht verleitet, Macht verleitet. Dass wir darauf aufmerksam machen, in gerechter Weise dem anderen begegnen. Die Palästinenser haben eine ungeheure Zukunft. Nach Sacharja 9 werden sie eingegliedert werden in das Gottesvolk. Nur deswegen, weil sie bei diesem Volk wohnen. Der Herr wird sie verändern. Er wird sie verändern. Ohne Gottes Treue wäre Israel längst untergegangen, längst. Wirklicher Shalom, wirklicher Friede, wirkliche Entfaltung, wirkliche Fülle für dieses Volk, wenn Israel seinem Christus begegnet und ihm glaubt. Noch einmal Sacharja 12. Dann wird Israel wirklich zum Segensvolk für diese ganze Erde werden. Für diese ganze Erde. Das ist der absolute Heilshöhepunkt. Israel und sein Christus. Dann werden Ströme lebendigen Wassers vom Tempel ausgehen. Das Tote Meer gesund. Alles, was dieses Wasser erreicht, wird sich entfalten, wird aufblühen, wird herrlich sein. Dann werden die Völker wallfahren zum Zion, nach Jerusalem und werden sich Weisung holen. Wisst ihr, als damals Gott die Welt erschaffen hat, da war nicht die ganze Welt ein Paradies, sondern er hat extra auf dieser Welt einen Garten Eden, ein Paradies geschaffen und dort den Adam und die Eva hineingesetzt und ihnen den Auftrag gegeben. Da seht ihr, von hier aus entfaltet diese ganze Erde so. Das war der Auftrag, die Erde paradiesisch machen. Sie haben schon im Paradies selber versagt. Und so wird das, wenn Christus regiert im tausendjährigen Reich sein, Israel wird in Blühe und Fülle, in Frieden und völliger Entfaltung sein. Und die Völker werden fragen, wie machen wir's, dass auch so wird. Ich bin mal mit einem indischen Bruder durch Kalkutta gefahren, der Sunan Sumitra. Und er saß da neben mir und dann hat er angefangen zu weinen. Kalkutta ist eine wirkliche Stadt des Elends. Und ich habe ihn gefragt, warum weinst du? Und dann hat er geschluchzt und gesagt, es gibt keine Zukunft für Indien. Gibt keine Zukunft für Indien. Nach einer Weile hat er aufgehört zu weinen, hat mich angeschaut und hat gesagt, doch. Es gibt eine Zukunft für Indien im tausendjährigen Reich, wenn Jesus wiederkommt. Dann wird sich diese ganze Erde entfalten. Die Völker werden sich Weisung holen. Wie machen wir's, dass das mit dem Wasser glückt? Das geschieht heute schon. Ein Stück weit Delegationen aus vielen Staaten der Erde reisen heute nach Israel, um Wasserwirtschaft zu lernen, was die dort alles schon erfunden haben. Im tausendjährigen Reich muss man ein Reisebüro haben, mit Israel reisen. Weil alle werden dorthin gehen. Dann wird Israel Segen werden für die ganze Welt. Was ist unser Auftrag an und mit und für dieses Volk? Israel anzureizen, so sagt der Apostel Paulus, dass sie erkennen, ihr Friede, ihr Heiligten Jesus, anzureizen. Durch unser Leben. Wir haben gewiss wenig Beispiel gegeben, gerade wir Deutschen. Aber anzureizen, durch unser Sein, es lohnt sich, auf diesen Jesus zu vertrauen. Israel seinen Jesus vor Augen zu malen. Wir waren mal mit einer Gruppe Studenten, einige Wochen haben gearbeitet in einem Kibbutz und da haben sich viele Gespräche entsponnen. Und eine Studentin hat dann zu dem Nathan, der war unser Vorarbeiter, gesagt, Nathan, jetzt glaub doch endlich an Jesus. Und dann hat er gesagt, das kannst du mir nicht sagen. Wir haben zu viel gesehen und erlebt. Er hat an allen Kriegen dort teilgenommen. Bei einer anderen Gelegenheit in der Begegnung mit messianischen Juden, da hat ein Student gesagt, ja, das ist ja eigentlich vergeblich, als der erzählt hat, wir verteilen in Jerusalem zurzeit viele christliche Traktate. Und er hat dann so richtig theologisch gesagt, das braucht er ja gar nicht tun. Bei den Juden, da hängt ja die Decke vor den Augen. Er braucht ja gar nicht, die können Jesus gar nicht erkennen. Und er hat sehr klug geantwortet und hat gesagt, ja, jetzt noch nicht, aber wir verteilen es jetzt schon, dass sie ihn erkennen, wenn er kommt. Wir leben auf den Christussieg zu. Und dieser Christussieg wird sich ganz real auf dieser Erde zunächst entfalten in der Verbindung, in der Gemeinschaft mit Israel. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Vor dem Parlament der Knesset in Israel, in Jerusalem, da steht die große Menorah, gestiftet, ich glaube, von dem englischen Parlament. Und da ist dieses Wort in Erz gegossen. Jeder israelische Politiker, der in die Knesset kommt, der muss da vorbei und sieht das. Bitten wir unseren Herrn, dass sie das nicht nur lesen, und sehen, sondern dass das ihr Leben ergreift und verändert. Amen. Herr Jesus, wir loben dich darüber. Du bist wirklich sanftmütig und demütig. Du gibst nicht auf. Deine Liebe, die sucht und bleibt auch und gerade gegenüber Israel. Wir bitten für dieses Volk, dein Volk. Wir bitten um Barmherzigkeit. Wir bitten um Schonung. Wir bitten für die messianischen Juden, dass du ihr Zeugnis segnest. Wir stellen uns an die Seite des älteren Bruders, vor dir. Herr Jesus, wir erkennen uns selber darin. Wir sind solche Mauerbauer. Wir sind solche Gewaltleute, immer und immer wieder, wo unsere alte Natur durchbricht. In unseren engsten Beziehungen geschieht das. Wir beugen uns darunter. Und wir wollen dich bitten, dass dein Geist uns immer mehr gestaltet. Und dass sich das ausdrückt in unserem Leben. Hilfreich für andere. Uns prägt die Agape. Du bist unser Herr. Wir loben dich darüber, dass wir diese treue Zusage von dir haben. Amen.
Wir danken Ihnen für diese große Hilfe, zusammengespannt mit Jesus in die neue Woche zu gehen. Und wir können uns freuen, es gibt noch eine Fortsetzung, vertieftes Studium zum Propheten Zacharja am kommenden Mittwoch und am darauffolgenden Mittwoch auch, Mittwoch den 13. Juni und Mittwoch den 20. Juni. Aus aktuellem Anlass ist es am Mittwoch, den 13. Juni, schon um 7:30. Und am 20. Juni dann um 20 Uhr. Und am Schriftentisch, für die, die noch studieren wollen, am Schriftentisch haben wir dieses Buch. Schwester Hanna hat mehrere Exemplare besorgen können. Ich habe dich erwählt, Israel, im Licht des Propheten Jesaja. Entschuldigung, bitte um Entschuldigung, Zacharja. Es lohnt sich, auch für sich alleine, auch für Gruppen miteinander drin zu studieren. Pfarrer Dr. Heiko Grimmer hat viele Möglichkeiten in Indien mit Christen zusammen, mit indischen Christen zusammen zu helfen, das Evangelium weiterzusagen. Viele Erlebnisse aus dieser Zusammenarbeit sind in kleinen Büchern festgehalten, auch hier eins, der Löwenmann wird Hirte, Erlebnisse mit Gott in Indien. Auch eine Empfehlung, Einblicke in diesen Teil der Gemeinde Jesu und in diese Kultur in Indien und Zeichen von Gottes Größe. Wir wollen auch das Opfer, was nachher in den Opferbüchsen ist, weitergeben an das Werk in Indien. Ja. Wir haben Sie eingeladen, auch für nächsten Sonntag, nächsten Mittwoch, 7:30, und befehlen uns jetzt einander gegenseitig Jesus an, dass wir zusammengespannt mit ihm durch die neue Woche gehen. Wir haben etwas davon gemerkt, hört und eure Seele wird leben. Gott befohlen. Bis zum nächsten Mal.